SRF 3.
Chance für einen Neuanfang. Die OSZE segnet die Wahl von Petro Poroschenko zum neuen ukrainischen Präsidenten ab. Im Osten der Ukraine eskaliert die Gewalt. Folge der Europawahl. Belgien hat wieder einmal keine Regierung mehr. Sichere Straßen. In den größten Schweizer Städten ist die Zahl der tödlichen Unfälle um über 10% gesunken. Und feuchtes Wetter. Am Abend regnet oder gewittert es noch ab und zu. Und auch morgen ist es oft bewölkt und zeitweise nass bei 16 bis 21 Grad. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Kämpfe am internationalen Flughafen in der ostukrainischen Metropole Donetsk. Das ist die Schlagzeile von heute Nachmittag. Offenbar versuchen ukrainische Truppen, den Flughafen aus den Händen der prorussischen Separatisten zu befreien. Peter Giesling, Sie sind zurzeit in Kiew. Was geht da in Donetsk vor?
Ja, eine sehr, sehr heftige Militäroperation, mit der die Besetzung des Zivilflughafens dort beendet werden soll. Denn in der vergangenen Nacht hatten bewaffnete Separatisten versucht, die ukrainischen Soldaten, welche bislang dort den Flughafen bewacht haben, zu vertreiben. Ziel der Aktion der Separatisten war offenbar, einen geplanten Besuch des jetzt neu gewählten ukrainischen Staatspräsidenten in Donetsk zu verhindern. Donetsk, so die Separatisten, gehöre eben nicht mehr zu Ukraine, und die Separatisten haben dann auch mit schwerem Geschütz auf den Dächern des Flughafens Stellung bezogen. Und entsprechend massiv haben nun heute Nachmittag ukrainische Sicherheitskräfte geantwortet. Kampfflieger, Kampfhubschrauber, Fallschirmtruppen und Bodentruppen bekämpfen dort derzeit die Besetzer, und die Kämpfe sind auch im Moment immer noch in Gang. Präsident Poroschenko scheint an seinem gestern verkündeten Kurs festzuhalten. Er setze alles daran, hat er gestern Abend nach seiner Wahl erklärt, das von den Separatisten in der Ostukraine organisierte Chaos zu beenden. Ob ihm das auf die Schnelle aber gelingen wird, ist zur Stunde ungewiss.
Die Lage im Osten der Ukraine ist also weiterhin sehr gespannt. Sie haben ihn angesprochen, den Oligarchen Petro Poroschenko, der nun also der neue Präsident ist in der Ukraine. Er ist Schokoladenfabrikant, ist einer, der auch Radio- und Fernsehsender besitzt. Ist er der richtige Mann für die ernsthaften Probleme, die dieses Land hat?
Ja, Poroschenko ist ein sehr gewiefter Politiker, er ist sehr besonnen und erfahren. Poroschenko ist seit Anbeginn stets auch für die Forderungen der Maidan-Bewegung eingestanden, und viele trauen ihm jetzt eben offensichtlich zu, und das zeigt eben auch das Wahlresultat, dass es insbesondere eben ihm gelingen könnte, die ihm nun übertragene Herkulesarbeit zu bewältigen. Einfach wird das allerdings nicht.
Aber eigentlich verkörpert der superreiche Poroschenko ja genau das System, gegen das viele Ukrainer monatelang sich auflehnten und auf dem Maidanplatz in Kiew protestierten. Können Sie jetzt mit Poroschenko leben?
Ja, viele trauen ihm eben trotzdem dank seiner Kompetenz, seinen Erfahrungen, seinen Verbindungen trotzdem zu, dass er zur gewünschten Stabilität beitragen kann. Seine Kompetenzen als Staatspräsidenten sind im Übrigen massiv eingeschränkt worden. Aber im Moment, wegen der großen Krise, in der das Land steckt, ist seine Funktion natürlich von ganz zentraler Bedeutung. Und gegenüber den Maidan-Aktivisten, die Sie angesprochen haben, muss der neue Präsident, muss Poroschenko jetzt natürlich den Tatbeweis erbringen. Er muss zeigen, dass er dem Einfluss der Oligarchen auf den ukrainischen Staats- und Justizapparat Einhalt gebieten kann.
Besten Dank für diese Informationen. Das war Peter Giesling aus Kiew. Inzwischen hat auch die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Poroschenko als rechtmäßigen neuen Präsidenten der Ukraine anerkannt. Die Präsidentenwahl habe trotz der Gewalt im Osten des Landes weitgehend die internationalen Standards erfüllt, heißt es. Und hier geht's gleich um die Europawahl und die Frage, was bedeutet sie für die Schweiz? Und es geht um einen Einwanderer in die Schweiz, der parteiübergreifend für Beifall sorgt. Zuerst aber nach Belgien. Das ist das Thema in den Nachrichten mit Nina Gigax.
In Belgien ist die Regierung zurückgetreten, am Tag nach dem Wahlsieg der flämischen Nationalisten. Der sozialistische Ministerpräsident Elio Di Rupo hat König Philipp seine Demission überreicht. Der König berät nun mit den Vorsitzenden der wichtigsten Parteien, wie eine neue Regierung gebildet werden könnte. Nach den Wahlen 2010 hatte es 1,5 Jahre gedauert, bis sich die belgischen Parteien einigen konnten. Die thailändische Armee hat die abgesetzte Ministerpräsidentin Yingluck Shinawat aus dem Militärgewahrsam nach Hause entlassen. Sie wird nach Militärangaben noch immer überwacht, kann sich aber frei bewegen. Zuvor hatte der thailändische König den umstrittenen Militärputsch nachträglich gebilligt. Der Monarch ernannte Armeechef Prayut Chan-o-cha per Dekret zum neuen Regierungschef. Jedes Jahr werden in Europa über 18 Millionen Kinder unter 18 Jahren misshandelt. Das zeigt eine Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO. 90% der Fälle blieben jedoch unentdeckt. Bei den Misshandlungen geht es um physischen, sexuellen oder emotionalen Missbrauch, aber auch um Vernachlässigung und Verelendung. Der Schweizerische Fonds für Kinderschutzprojekte hat die Studie in 3 Landessprachen übersetzt. So sollen die Resultate in die Politik einfließen. Die Straßen in den größten Schweizer Städten sind sicherer geworden. Um mehr als 10% sank letztes Jahr die Zahl der Unfälle, bei denen Personen starben oder verletzt wurden. Das zeigt eine Auswertung des Bundes. Dabei gab es beträchtliche Unterschiede zwischen den Städten. Am sichersten war der Verkehr in St. Gallen und Basel, am gefährlichsten in Biel und Genf. Fußgänger seien am sichersten in Winterthur und Bern unterwegs, Velofahrerinnen in Basel, TÜV-Fahrer in Luzern. Der größte US-Pharmakonzern Pfizer übernimmt die britische AstraZeneca nun doch nicht, mindestens vorläufig nicht. Pfizer hat sein Angebot innerhalb der angesetzten Frist bis heute Nachmittag nicht erhöht. Und AstraZeneca hatte das letzte Pfizer-Angebot zurückgewiesen. Nach britischem Recht dürfen die beiden Konzerne frühestens in 3 Monaten wieder miteinander verhandeln. Aus der Fusion hätte der größte Pharmakonzern der Welt entstehen sollen. Die Schweizer Tennisspielerin Timea Baschinski hat an den French Open in Paris die 2. Runde erreicht. Baschinski gewann gegen die Ukrainerin Marina Sanevska 6:1 und 6:4. Ebenfalls noch heute im Einsatz sind Stefanie Vögele, Romina Oprandi und Stan Wawrinka. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.706 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Die Börse in New York ist wegen eines Feiertages geschlossen. Der Euro wird zu einem Franken 22,01 gehandelt, der Dollar zu 89,38 Rappen.
Info 3 Abend.
In Europa wurde in den letzten Tagen gewählt. Resultat: die Konservativen behalten die Mehrheit, dicht gefolgt von den Sozialdemokraten. So war die Verteilung im Europaparlament schon jetzt. Doch was diesmal aufhorchen lässt, ist die extreme Rechte. Die Euroskeptiker haben enorm zugelegt. Fragt sich, was die Europawahl für die Schweiz bedeutet. Werden die Verhandlungen mit Brüssel nach dem Ja zur Zuwanderungsinitiative nun für die Schweiz einfacher, weil in vielen EU-Staaten offensichtlich eine Abkapselung-Tendenz besteht? Roland Wermerlinger ist dieser Frage nachgegangen.
Nach dem überraschenden Ja der Schweiz zur Einwanderungsinitiative beruhigten die Initianten. Die Schweiz habe erstens genügend eigene Trümpfe in der Hand und zweitens werde sich die EU irgendwann nach den Europawahlen schon verhandlungsbereit zeigen. Kurz, die Suppe werde sicher nicht so heiß gegessen. Daran glaubt freilich Christa Tobler nicht. Für die Europarechtlerin an der Universität Basel ist klar, die Personenfreizügigkeit war und ist für die EU absolut nicht verhandelbar.
Die Schweiz möchte nach der Abstimmung über die Masseneinwanderungsinitiative etwas, was zum Integrationsprojekt der EU nicht passt. Die EU wird von dem nicht abweichen.
So sieht das auch Klaus Armengeon. Für den Professor für vergleichende Politik an der Universität Bern und schweizerisch-deutschen Doppelbürger ist klar, wer denkt, dass die EU nur ein bisschen Härte markierte und bald einmal einknicke, der überschätze die Rolle der Schweiz in Europa vor und nach diesen Europawahlen.
Und das ist eine Annahme, die in den anderen europäischen Ländern gar nicht so verbreitet ist. Da ist die Schweiz einfach ein nettes Urlaubsland.
Aber der Siegeszug der Europaskeptiker im Europaparlament kann man einwerfen. Stärkt das der Schweiz nicht den Rücken? Erhöht das nicht den Druck auf die EU, grundsätzliche Positionen wie die Personenfreizügigkeit aufzuweichen? Im Gegenteil, sagt Politikwissenschaftler Armin Jean.
Die Regierungsvertreter im Europäischen Rat haben jetzt eine Botschaft bekommen von ihren Wählerschaften. Wir sind gar nicht so furchtbar interessiert daran, mehr Integration zu haben. Und das bedeutet keine Verbesserung für die Situation der Schweiz, weil damit auch die Neigung, irgendwelchen Drittstaaten Konzessionen zu machen, auch nicht größer wird.
Eine Ausnahme für die Schweiz wird es, da sind Christa Tobler und Klaus Armin-Jean überzeugt, weder unter einem EU-Kommissionspräsidenten Schulz noch Juncker geben. Für die Schweiz sei die Besetzung dieses Postens Hans wie Heiri.
Info 3 Abend.
Es gibt sie noch, die guten Nachrichten aus dem Tierreich. Während die Liste der bedrohten Arten immer länger wird, setzt der Fischotter einen Kontrapunkt. Nach 25 Jahren hat man ihn erstmals wieder in der Schweiz gesichtet, im Kanton Genf. Christian von Burg.
Fast unbemerkt. In der Nacht sei er unterwegs, sagt Fischotter-Experte Hans Schmid von der Stiftung Pro Lutra.
Sie leben in einer sehr tiefen Dichte, einzelgängerisch, und die Wahrscheinlichkeit, einmal einen Fischotter zu sehen, das ist sehr, sehr gering.
Umso erfreulicher für die Tierschützer, dass jetzt ein Fischotter im Kanton Genf mehrfach in eine Fotofalle an einem Fluss getappt ist. Weniger erfreulich ist das für die Fischer, denn ein Fischotter frisst etwa 1 Kilo Fisch pro Tag. In Österreich, wo sich die Fischotter schon wieder ziemlich breit gemacht haben, wirft das hohe Wellen. Fischmassaker, Fressrausch, titeln die lokalen Medien. Schmid will diese Probleme nicht verschweigen, sagt aber, es lasse sich bei den professionellen Fischteichen in Österreich auf einfache Art verhindern, dass der Otter eindringe.
Die schützen ihre Teiche mit Fehhütern, also mit Elektrodrähten um die Teiche herum. Das hält die Fischotter effizient davon ab.
Solche Probleme kennt die Schweiz aber noch nicht. Vorerst überwiegt die Freude über die Rückkehr. Eine Rückkehr, die fast so rätselhaft ist wie das Verschwinden, sagt die Biologin Irene Weinberger. Es war die Jagd, das Verschwinden der natürlichen Lebensräume und dann vor allem Umweltgifte. Sie sollen den Otter zum Verschwinden gebracht haben. Aber ganz genau wisse man es bis heute nicht, sagt Weinberger.
Warum er jetzt wiederkommt, ist ebenfalls ein kleines Mysterium. Wird mit vielen Sachen zusammenhängen. Ich denke aber vor allem damit, dass er ein sehr flexibles Tier ist.
Flexibel auch im Besiedeln neuer Lebensräume. Und die Biologin, die das Leben der österreichischen Otter genauer untersucht hat, spricht heute sogar von urbanen Ottern.
Wir haben Tiere in Dörfern und Städten drin, die eigentlich fast urbane Otter zu nennen sind. Von daher bin ich eigentlich guten Mutes auch mit der Schweiz, mit der starken Bevölkerung an den Gewässern, dass das eigentlich gut kommen kann.
Sprich, auch mitten in Städten wie Genf, Biel, Zürich oder Bern scheint es durchaus möglich, dass sich längerfristig Otter niederlassen. Ganz entgegen der pessimistischen Einschätzungen, die renommierte Forscher noch vor 25 Jahren vertreten haben.
So viel Info 3 für heute. Online gibt's uns unter srf.ch/news. Verantwortlich heute Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.